So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schöngeist Podcasts. In der 9. Folge ist der Kölner Rapper LGL Grant mein Gast. Schön, dass du da bist.
Danke sehr, ich freue mich sehr hier zu sein, muss ich sagen.
So, dann lass uns mit deinem bisherigen Werdegang anfangen. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen und wie bist du zur Musik bzw. zum Rap gekommen?
Also, ich bin Kölner und ich bin auch hier in Köln aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide aus Frankreich, also aus Paris und Montpellier. Und dementsprechend bin ich bilingual aufgewachsen, trilingual sogar, also mit Französisch, Englisch und Deutsch halt. Und wir reden auch zu Hause nur Französisch. Und ja, das war eigentlich ganz nice, immer in Köln aufzuwachsen, auch Stadtkind zu sein, weil ich muss auch sagen, die Stadt gibt mir da sehr viel Inspiration, vor allem auch Köln. Und ja, was gehört noch so zum Werdegang?
Wie du zum Rap gekommen bist, hast du
Ach
vielleicht früh
so.
gemerkt, dass du dass du schon musikalisch warst oder dass da irgendwas Kreatives in dir schlummert?
Ja, also ja, meine Parents, meine Mom vor allem, die hat mich sehr früh mit klassischer Musik erzogen. Also mir wurde erzählt, dass ich mit 1 konnte schon 10 verschiedene Komponisten auseinanderhalten. So nur so die ersten paar Noten hören und ich wusste schon Tchaikovsky oder Mozart oder I don't know who. Und mein Vater hat früher, als er so alt war wie ich, hat er in einer Heavy Metal Band gespielt in Paris. Und ich glaube, das wird gut dazu beigetragen haben, dass ich auch eine musikalische Ader habe. Und ja, wie gesagt, immer sehr Gefallen daran gefunden. Dann mit 8 habe ich Eminem, Lil Wayne, 50 Cent und The Game entdeckt. Das war ein ziemlich prägender Tag. Ich weiß noch, das war auf MTV, habe ich da so ein Video von denen gesehen. Und dann habe ich auch angefangen, so zu Hause, Schimpfwörter, dies, das. Meine Eltern haben nichts mehr gecheckt. Und ja, dann habe ich, glaube ich, mit ja, 7, 8 auch den ersten englischen Text geschrieben. Das war aber dann nicht Rap. Da ging es um einen fliegenden Bus, der durch die Stadt fliegt und mit seinen Lasern Bushaltestellen zerstört. Das war eine sehr interessante Story. Und ja, das hat sich dann ein paar Jahre gelegt, bis ich so 12, 13 war, würde ich sagen. Dann bin ich wieder sehr ins Schreiben gekommen, Reime finden, immer in der Schule als, keine Ahnung, ich war immer der Dude, der zu spät kam. Als ich zu spät kam, musste ich immer einen Denkzettel oder so eine Scheiße schreiben und dann habe ich diese Zettel halt immer in Reim geschrieben. Also ich habe immer den kompletten, diese Strafarbeit habe ich komplett gereimt und dann habe ich das zu meinen Lehrern abgegeben und ja, die waren so whatever und dann haben die das so durchgelesen und 2 Tage später waren die so, yo, was hast du da abgegeben? Und die habe ich auch ein paar Mal vor der Klasse vorgelesen. Ja, und dann irgendwann, es war 2014 oder 15, habe ich von einem Kollegen aus Karlsruhe, ich habe dir vorhin auch den Song gezeigt, den By Myself, der bald droppt. Mirella heißt der, Shoutout an den. Der hat pretty much at the same time, wo ich meinen ersten Verse geschrieben habe, hat er so seinen ersten Beat gemacht. Und wir haben uns da connected. Und dann habe ich gedacht, so komm, schreibst du mal ein paar Texte auf Beat, so das macht Bock. Und dann wollte ich die irgendwann mal aufnehmen und habe mich dann mit einem alten Kollegen, auch alter Kollege aus Köln, dann aber in Kontakt gesetzt. Und das war der Joel. Der Mann hinter LGL Grant, würde ich sagen. Und der hat dann mich zu einer Studio-Session eingeladen, als ich 15 war. Und dann habe ich mich am Mic ausprobiert und alles. Und ich kannte ihn auch schon vor langer Zeit, aber sehr lange nichts gesehen, so Wege komplett getrennt. Und dann haben wir da mit der Musik, glaube ich, wieder unseren Path gefunden. Und ja, ich würde sagen, 19.10.2016 war das. Da habe ich auch einen Song auf dem ersten Album, 1910 heißt er. Das war die Geburtsstunde von LGL Grant.
Und genau, und dann können wir auch direkt zur Namenswahl kommen. Wie bist du denn eigentlich auf den Namen LGL Grant gekommen?
Das besteht aus meinen Initialien, das L, G und L, weil ich heiße Liam Gabriel Luz. Und Grand ist dann so das kleine i-Tüpfelchen, weißt du? Wie gesagt, auch eine Reference zum MGM Grand, zu MGM Grand Productions und dem Hotel, weil das ist einfach ein episches Ding so. Und die Leute wissen, wenn MGM Grand Productions sind, dann geht's ab. Und dasselbe ist dann auch mit LGA Grand, weißt du? Und bleibt im Kopf.
Ja, Mann. Jetzt hast du gerade schon genannt, dass du früh dann klassische Musik gehört hast, dann irgendwie über Eminem, 50 Cent in den Rap gekommen bist. Hast du denn das Gefühl, dass die Musik, die du konsumierst, dazu beigetragen hat, dass du irgendwann selber Musik machst? Beziehungsweise gab es Tracks oder Alben, wo du gedacht hast, oh damn, das klingt so gut, Mann, ich probiere es jetzt einfach aus. Mal gab es da irgendwie so krasse Alben, die dich so geprägt haben?
Ja, schon. Ich würde sagen, in ganz early days war so meine Introduction to Rap, so wo ich noch jünger war, war das The Documentary von The Game. Das habe ich hart gefeiert, auch mit Hate It or Love It und so. Dann Michael Jackson hat einen massiven Part dazu beigetragen. Also ich wollte, bevor ich in den Stimmbruch gekommen bin, wollte ich Sänger werden wie Michael Jackson. Das war so der Shit für mich. Und dann, puh, einmal Good Kid, Mad City gehört und dann war die Sache gelaufen, Digga. Dann musste ich Rapper werden.
Das ist eh für viele das eine Album, ne? Weil gerade was so ein bisschen New School
Ja, ich würde
angeht, ne?
sagen, das ist das Album unserer Generation. Also wenn du, ich habe schon oft diesen Meme gesehen, so voll der Bullshit, aber so wenn du mit Tupac in ein Auto steigst und er sagt so, play me some
Er würde das playen.
shit. Ja,
Ja,
ich
safe.
glaube, jeder, der da nicht Good Kid, Mad City spielt, ist ein Narr, oder?
Ja, komplett. Jetzt haben wir im Vorgespräch hat sich auch herausgestellt, dass du neben der Musik aktuell noch studierst. Ist es denn so, dass für dich die Musik immer noch den größten Part in deinem Leben spielt? Also hast du da so eine richtige Dedication der Kunst gegenüber? Oder ist das einfach so, wo du denkst, ey, da kann ich mich gerade kreativ ausleben, fühlt sich irgendwie richtig an? Wie ist das bei dir? Und gab es vielleicht auch so einen Moment, also wie du gerade schon gesagt hast, mit Good Kid, Mad City oder The Documentary, wo du irgendwie gesagt hast, jo, das ist der Moment, wo ich muss jetzt Künstler werden, mäßig?
Ja, also ich studiere nebenbei und ich habe davor auch schon mal was studiert. Also im Moment studiere ich Psychologie und das soll auch fertig studiert werden, wenigstens bis zum Bachelor. Aber das mache ich, muss ich sagen, auch aus sehr viel Interesse. Also Psychologie interessiert mich sehr. Ich finde, es ist gut, sehr gut reflektieren zu können, andere Menschen, sich selber auch. Und also so Human Mind, das ist Teil von jedem Tag. Also das kann nie schaden. Und wenn man auch in der Musikindustrie in ein Studio geht mit Künstlern, die man nicht kennt, dann hat man vielleicht ein bisschen die Nase vorn, wenn man einen Plan von Psychologie hat. Weil vor allem in der Musik, wenn viele Leute ballern sich ja unendlich viele Drugs und alles, manche kommen klar und manche nicht. Und dann kann man schnelle Vibe-Checks machen, so wer kann was reißen so, und wer ist am Hängen und wer nicht. Und auch für Business, mit wem kann man gut Business machen, mit wem sollte man einfach nur befreundet sein.
Ja, ich finde auch, dass das Rap immer die Fähigkeit hat, so ein nices Porträt einer Generation zu zeichnen. Und da ist eben Reflexion, wie du ja auch schon gesagt hast, halt ein Riesenteil von irgendwie die Skills, die man vielleicht auch bei der Psychologie mitkriegt, wie einfach empirisches Beobachten von Situationen. Und ich glaube, dass das für Rap-Musiker auch einfach krass helfen kann, ne? Dieser
Ja.
Skill, ne? Um einfach dieses Porträt ordentlich malen zu können.
Safe. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, die Psychologie ist eine Sache, aber ich tue das auch, weil meine Family erwartet halt auch was Akademisches und du weißt ja, wie das ist. So zwischen verschiedenen Generationen sind auch verschiedene Verständnisse. So was für uns heute die Norm ist und normal ist für unsere Eltern oder für unsere Großeltern eine ganz andere Angelegenheit. Und also ich kann meine Eltern schon verstehen, wenn die sagen, so mach was Festes, wenn ihr Sohn da ankommt und sagt so, yo, ich werd Rapper und alles. Also die nehmen das schon ernst und die supporten mich auch sehr. Und ich appreciate das auch sehr, aber wie gesagt, ich bin dann auch nicht mehr, dass die sagen, so mach was Akademisches. Aber ich weiß schon, ich werde am Ende in einem Studio landen und nicht auf einer Couch mit einem Patienten, der mir von seinen Problemen erzählt.
Nice, Mann. Ja gut, dann lass uns über deine Musik sprechen. Die
Ja.
Frage habe ich dem Homie Sam Soucy auch schon gestellt. Aber hast du, wenn du ins Studio gehst und du produzierst oder du machst einen Track, hast du da, wenn der Track fertig ist, schon so eine Assoziation im Kopf, in welchem Setting oder zu welcher Zeit die Leute das hören werden? Weil ich meine, es ist ja schon ein Ding, dass man relativ schnell feststellt, oh, das ist ein Sommertrack. So. Und, ne, und dann stellt man sich direkt vor, ey, ich bin mit meinem Freund im Park, so, trink vielleicht ein Bier, und da pumpen wir halt diesen Track. Ist das denn so, dass der Künstler auch schon diese Intention praktisch von Anfang an hat, oder ist das was einfach beim Zuhörer passiert?
Ich würde sagen, sowohl als auch, weil manchmal mache ich zum Beispiel ein Track für so und so ein Setting und dann zeige ich das den Homies und die so, boah, das ist so voll so und so das Setting und das ist so ganz was anderes als das, was ich in Mind hatte. Ich denke, das kommt auch immer darauf an, wie die Musik zu jemandem spricht. Aber ich muss sagen, so im Prozess von Musik machen, ich bin so der Typ von Musiker, so ich muss erst den Beat hören und dann kann ich was darauf schreiben, weil der Beat macht für mich das Setting und also das hört sich corny an wahrscheinlich, aber so, ich höre einen Beat und manche Beats sprechen halt zu mir und manche halt nicht und ich mache essentially nicht viel, so weißt du, der Beat sagt mir eigentlich alles, was ich da drauf machen soll, weil vor allem, wenn man von, sag mal, Quality Rap inspiriert ist, so vor allem A$AP Rocky, der Dude ist ja so für mich der Flow-God, so. Dann hat man auch schon ein Ohr dafür, was nice auf Beats passt, was ein smoother Flow ist, was ein wacker Flow ist. Und dann höre ich ein Beat und dann erstmal ist es meistens so, weißt du, dann machst du den Flow darauf und dann hast du so eine Idee. Vor allem ein Beat switch ja auch und dann hast du die Bridge und dann du, dann machst du Halftime und dies und das. Und dann ist das wie damals in der Schule, wenn du eine Klassenarbeit hattest und du musst die Wörter ausfüllen, weißt du? Ich muss dann einfach nur die Wörter ausfüllen und das mache ich dann und dann passt das.
Und also du schreibst die Tracks ja auch, die du rappst natürlich. Ist das für dich, also du meinst gerade, du hast, wenn du dir einen Beat anhörst, schon so eine Struktur im Kopf, wenn du den ein paar Mal durchhörst, ne, machst du irgendwie so wie so eine auditive Skizze und dann füllst du nur noch die Blanks mit den Wörtern. Aber ist das Textschreiben was, wo du auch dir richtig den Kopf zerbrechen kannst?
Manchmal schon, aber meistens ist es so, wenn ich schon anfange, mir den Kopf zu zerbrechen, dann ist heute einfach nicht der Tag, um den Text zu schreiben. Also ich schreibe am liebsten einen Text, wenn es einfach läuft. Und ich hatte letztens auch so ein kleines kreatives Tief, aber das sind dann Events im Leben, so die einen da rausholen, weil Rap ist ja basically nur sein Lifestyle besingen, sage ich mal. Und wenn man dann wieder rausgeht und alles, dann kommt das wieder und alles. Aber manchmal habe ich Texte, da feile ich so tagelang. Zum Beispiel, ich habe dir ja gerade Puffer Jackets und Mate gezeigt, dieser auf 93 Till Infinity, der joggt by the way bald. Da habe ich wirklich gesagt, so auf dem Track, da will ich wirklich Bar nach Bar nach Bar raushauen, wo die Leute, die hören eine Bar, gehen ab und haben gar nicht mehr die Zeit, so an die nächste zu denken, weil die noch zu geflasht von der
Ja,
davor
Mann.
sind, weißt du? Und da dauert das schon manchmal ein paar Tage, weißt du, dann nehme ich mir wirklich die Zeit. Aber dann gibt es auch so Rolex um den Hand oder Here by Myself. Es gibt auch eins, das heißt Konto in der Schweiz, weißt du, die sind ein bisschen entspannter und so. Da gehe ich zu mir ins Studio. Ich habe so ein kleines Home-Studio, habe ich mir jetzt in der Pandemie aufgebaut. Chill mich da 2, 3 Stunden hin und dann steht der Song. Also von Anfang bis Ende, da muss dann nur noch gemixt und gemastert werden.
Ja, Mix und Master ist ein gutes Stichwort. Du hast eben schon angesprochen, dass du praktisch einen technischen Mann im Hintergrund hast. Ist dir das wichtig, dass du da wie so eine brüderliche Connection zwischen dem, der die Musik macht und dem, der die Texte schreibt, sozusagen praktisch herstellt? Also findest du diese Arbeit im Duo wichtig für deine Musik?
Ja, schon. Vor allem der Joel Schneider, der hat mich auch sehr geprägt in der Professionalität, mit der ich jetzt mache, weil ich würde sagen, mittlerweile habe ich ja ein paar Jahre Erfahrung und da erwartet man schon ein bisschen Professionalität. Aber ich hatte das schon ziemlich früh. Also ich habe, während ich Abi geschrieben habe, habe ich ein komplettes 10-Song-Album gedroppt mit High-Quality Designs, mit Vertrieb, mit Promo, mit 400 Hardcopies, also komplett mit Booklet auch, was ich
Oh,
selber
nice.
designt habe, wo überall die Lyrics drin standen. Und dieser Einfluss kam von dem, weil, wie gesagt, da ist auch die brüderliche Connection. Und am Anfang waren wir so bisschen verlorene Freunde, würde ich sagen. Man kannte sich und unsere Eltern kannten sich auch schon seit ihrer Jugend, aber wir hatten nie so richtig den Draht. So, es war auf entspannter Basis, aber das war jetzt nicht so mein engster Homie, weißt du? Und dann mit der Musik haben wir uns immer wieder gesehen und dann kommt man immer langsam, also langsam auf einen, nee, schneller eigentlich, auf so denselben Nenner. Und man versteht sich, man checkt seine Arbeitsethik, dann hängt man nach den Sessions aus, weißt du, dann wird es richtig entspannt. Und mittlerweile sind wir wirklich ein sehr eingespieltes Team. Er ist auch sehr professionell und das hat am Anfang auch zu den ein oder anderen Komplikationen geführt, weil ich war das noch gar nicht gewöhnt und er hatte schon von Anfang an diesen Mindset so. Und ich bin da angekommen und ich wollte das. Also ich habe das alles ein bisschen lockere gemeint und er meint so, nein, wir müssen das strukturieren, wir müssen das so machen, wir müssen das so machen. Und das waren dann so die zwei radikalen Parteien, würde ich sagen, die sich getroffen haben. Aber ohne das wäre ich jetzt nicht auf meinem Level von heute. Und ich würde sagen, mit der Zeit haben wir uns so selber sehr gut ergänzt. Er ist so ein bisschen entspannter in seiner Herangehensweise durch mich geworden. So, weißt du, wir kommen an, wir chillen erstmal, alles entspannt, so. Und ich habe aber so diesen Tunnel-Professionalitätsblick, so also ich deal mit niemandem, mit dem ich kein Business machen kann. So, wenn ich Mucke mache, die Mucke, die Kunst, das ist natürlich das A und O, aber Musik ist auch immer noch ein Business, so, und der Laden muss laufen. So, man kann mit Hängern, die keine Vision haben, kann man keine Vision erschaffen. Und ich sage immer, du kannst chillen, du kannst hängen, du kannst ein Spießer sein, aber wenn du eine Vision hast und weißt, wie du die verfolgst, dann können wir reden, so. You know?
Nice, man.
Und die hatte Joel und hat sie immer noch.
Sick, sick. Also es scheint, als hätten sich da zwei gefunden, wie man so
Ja,
schön sagt.
voll.
Ja, jetzt rappst du ja bislang auf Englisch. Also alle Releases, die draußen sind, sind in der englischen Sprache erschienen. Wie kam es zu dieser Entscheidung, wo ja Deutschrap gerade auf dem absoluten Höhepunkt ist, des Hypes sozusagen? Oder bist du vielleicht noch im Prozess der Stilsuche, was auch die Sprache angeht? Vielleicht kommt irgendwas auf Deutsch. Kannst du vielleicht darüber noch ein bisschen was erzählen?
Ja, safe. Also ich habe ja jetzt im Januar Keep It Real und Kill the Flow released. Und das war sozusagen mein vorübergehendes See You Later an die englische Seite von mir. Also ich lege das jetzt erstmal auf Pause und möchte einen Neuanfang starten. Was heißt Neuanfang? Ich bin natürlich immer noch so ich selber, mein Stil und LGL Grand und mein Flow. Und alles, das bleibt natürlich von der Qualität und vom Vibe erhalten. Aber ich habe einfach, glaube ich, ich bin tiefer in die Musikindustrie gekommen. Ich habe mich mit mir selber auseinandergesetzt und mich einfach dagegen entschieden, mich an etwas wie Sprache zu binden. Weil ich bin selber mit vier, fünf Sprachen aufgewachsen. Und ich habe in jeder Sprache ein bisschen einen Akzent und egal in welcher Sprache ich rede, die Leute werden mir immer sagen, Digga, du hast einen Akzent, mach mal auf dieser Sprache. Und dann sagt mir die andere Person, mach mal auf dieser Sprache. Und irgendwann hat mich das genervt und dann habe ich gesagt, Leute, ich höre einen Beat und dann rappe ich auf was auch immer ich rappen will. So. Ich habe auch einen französischen Track damals gemacht, ist ein bisschen low-key gewesen, aber so, ich möchte nicht, dass das was sprachgebunden ist. Ich will einfach, dass die Leute so den Vibe von LGL Grand checken, so dass so umso mehr Sprachen, umso mehr Kultur in einem drin steckt, so kultureller Musikeinfluss. Weißt du, jede Kultur hat ihre Musik. umso mehr da drin steckt und das gut vermischt und arrangiert wird, desto besser. Das ist so nicer, finde ich.
Total. Das heißt, die nächsten Releases werden dann schon auf Deutsch sein, praktisch.
Ja, also jetzt droppt noch ein Musikvideo für Keep It Real, hoffentlich diese Woche. Und ab da wird dann ein Cleaner Cut gesetzt für ein Jahr voller deutscher Bars. Und ja, mal gucken, was dann nächstes Jahr passiert. Aber jetzt erstmal werde ich die deutsche Szene in Angriff nehmen. Und ich glaube, viele Leute underraten mich da auch, weil mein englischer Rap ist ein bisschen anders vom Deutschen nochmal. Und man könnte denken, ja, okay, he don't got it like that, weißt du? Aber I'll be ready.
Nice, Mann. Das ist sick. Das heißt, die Stilsuche ist da auch noch nicht ganz abgeschlossen und du entwickelst dich praktisch stetig einfach noch weiter.
Die Stilsuche ist manchmal das Ziel, weißt du? Der Weg bringt sehr viele nice Ergebnisse. Und ich glaube, das Leben ist eine Stilsuche. Man hört ja nie auf, sich zu verändern. Oder ich wünsche es, dass niemand aufhört, sich zu verändern, verändert und man immer was Neues dazulernt und sich neu inspirieren lässt.
Also, sehr nice. Du hast ja gerade auch schon deine Musikvideos angesprochen. Und mir ist aufgefallen, dass, obwohl du ja gerade noch ein Newcomer bist, dass du einfach schon sehr viele nice, aufwendige Videos geschossen hast. Unter anderem auf Kuba und in Medellin. Findest du denn, dass diese Videos für dich wichtig oder essentiell in deinem künstlerischen Gesamtkonzept sozusagen sind? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Künstler manchmal ganz cool ist, dieses Video auszuklammern und einfach erstmal den Leuten so die Musik zu geben und die Leute machen dann was daraus. Ein bisschen wie das, was wir eben angesprochen haben. Sondern man hat dann so sein eigenes Bild im Kopf irgendwie. Ja, wie kamst du dazu, dass du so viele Videos hast? Weil es scheint mir, als wäre das ein wichtiges Topic in deinem Schaffen.
Ja, ich finde, das ist ganz cool, wenn die Leute auch immer was haben, was die so zum Künstler verbindet. Weißt du, wenn der Künstler ein Face hat, ein Style, eine Personality und auch ein Vibe rüberbringt. Weil, keine Ahnung, ich finde, das gibt nochmal einen extra Spice zur Inspiration. Also zum Beispiel bei mir waren große Inspirationen, wie gesagt, schon A$AP Rocky, Mac Miller und viele weitere auch noch. Aber ich denke, zum Beispiel ein A$AP Rocky, der hätte mich nicht so viel inspiriert, wenn ich nicht seinen Hintergrund gesehen hätte. Weißt du, wie ein Harlem Chit mit seinem Designer, er hat ja eine komplett neue Wave geschafft. Wir haben ja gerade über White Cement 4er geredet. So, das gehört für mich mit zum Rap. So, das muss am Start sein. Und ich will auch, dass wenn ich meine Videos drehe, dass ich immer so einen eigenen individuellen Touch da reingebe. Vielleicht ist es vielen Leuten noch nicht aufgefallen, aber spätestens wenn man 3, 4 Mal hinguckt, dann sieht man, okay, da ist so die kleinen Details eingebaut. Und ja, also wie gesagt, ich habe mir gedacht, auch wenn man schon in Medellin und Kuba ist, dann sollte man da auch ein fucking Musikvideo drehen, weil das wäre ja Zeitverschwendung, wenn
Ja,
nicht.
total.
Und auch sich da vom Land und von der Stadt, von der Kultur Inspiration zu holen und auch gucken, wie arbeiten Leute von ganz woanders mit Musik, was inspiriert die so. Und generell, wenn ich Musikvideos drehe, dann bin ich meistens so, dass ich so eine Idee, eine sehr, sehr grobe Idee in den Raum tue und dann aber dem Videographer sage, so Jungs, das ist der Leitfaden, aber macht euer Ding so. Ich will euren Print auf diesem Video sehen, so, weil ihr seid auch Künstler, wenn ihr solche Videos macht. Und man soll auch sehen, dass das nicht derselbe Videographer ist. Und dass nicht wieder derselbe Jobtop und dieselben Girls und dieselben, keine Ahnung, Jungs in allen Videos chillen. Das ist, ich finde es cool, wenn jeder Videographer mit einer Vision nimmt. Weil sonst könnte ich ja selber Videos drehen, keine Ahnung.
Ja, safe. Und ich finde auch gerade diesen kollaborativen Aspekt an Hip-Hop auch immer so spannend. Also weil es ist ja so unglaublich facettenreich, wie du ja eben auch schon gesagt hast, die Kunst muss im Vordergrund stehen, aber es ist halt immer noch auch ein Business. Das heißt, du brauchst irgendwen, später irgendjemand, der dir das Business managt, aber eben auch krasse Videografen, Fotografen, immer irgendein nices Marketing. Und im Hip-Hop ist es eigentlich ziemlich dankbar, weil man untereinander irgendwie, habe ich das Gefühl, zumindest im deutschen Bereich irgendwie so krass connected ist. Ich habe das Gefühl, jeder kennt, also jeder Relevante kennt irgendwie jeden anderen Relevanten so mäßig, ne?
Ja.
Auch ganz oben, also wenn man noch in die Charts guckt, was Deutschrap angeht, ne? Man kennt sich irgendwie.
Ja, das ist sehr cool, finde ich auch. Vor allem, also ich muss sagen, in Köln kann man das cool beobachten. Ich würde sagen, wenn man so was drauf hat und sich ein bisschen mit der Szene, mit Patience und alles auseinandersetzt, früher oder später, Köln ist ein Dorf, man bleibt vernetzt, so, dann kennt man über irgendwelche Ecken diese Person und die kennt diese Person und weißt du, das ist sehr, sehr nice an Hip-Hop und ich finde auch sehr cool, dass jeder Artist, sei es Photographer, Producer, Rapper, Videographer, was weiß ich, da immer seinen eigenen Touch mit reinbringt. Und ich würde sagen, das hat Rap, Trap, Hip-Hop so wie kein anderes Genre. Und das würde ich auch sagen, hat Köln wie keine andere Stadt. Vielleicht Berlin, aber Berlin ist nochmal eine andere Nummer, ist sehr viel größer. Und ich würde auch sagen, in Berlin ist ein bisschen mehr Pettiness unter Artists. Weißt du, Köln, wir sind cool, wir graben uns einen Kölsch, wir chillen draußen so. Und man redet, man ist immer cool drauf. Du wirst nicht direkt angemacht, wenn du jemanden ansprichst oder so.
Ja.
Also niemand kommt dir blöd in dieser Stadt eigentlich, außer du bist ein Vollidiot.
Ja, dann lass uns in Köln bleiben. Im Vorgespräch haben wir auch ein bisschen über das KOA-Kollektiv gesprochen, in Ehrenfeld. Was hat es damit auf sich?
Ja, KOA, das ist, wie du meintest, ein Künstlerkollektiv in Ehrenfeld und es hat heute einen Start genommen, würde ich sagen. Also heute wurde The Doom released, auch von einem sehr guten Homie von mir, Blizzard Storm, unter Production von Mike und Video von Rudi. Also sind alles gute Homies und ich feiere das sehr, wenn Homies zusammen an Projekten arbeiten und geile Sachen machen. Und ja, also es gibt viele Wege, wie man KOA beschreiben könnte. Aber ich würde sagen, was es am meisten auf den Punkt bringt, ist, dass es eine offene Irrenanstalt von kreativen Leuten sind, die ihr Leben einigermaßen auf die Reihe kriegen. Und da sind wir wieder bei Vision. Alle Jungs haben da eine Vision. Und das ist sehr cool, wenn man fühlt sich da auch sehr unjudged, akzeptiert, regardless. So. Ja, und ich bin mitmischender da, würde ich sagen. Also ich bin da einer der ersten dabei gewesen, die mit Mike das Ding hochgezogen haben. Natürlich ist Mike das Mastermind dahinter. Aber dadurch, dass ich halt früh angefangen habe, Musik zu machen, kannte ich da schon die ersten Fehler, die ersten Sachen, auf die man achten muss, konnte da Input geben und auch inspirieren, hoffe ich. Aber die konnten genauso auch mich inspirieren. Und die haben sich jetzt auch teures, nices Equipment geholt, haben ein nices Studio hingebaut. Und ich bin echt stolz auf die Jungs und freue mich immer wieder da willkommen zu sein. Und habe da auch bis 6 Uhr morgens heute gechillt und Mucke gemacht.
Nice, Mann. Ja, dann lass uns über die Auswirkungen, die die Pandemie auf dich als Künstler hatte, sprechen. Zum Beispiel eins deiner nicen Errungenschaften ist ja, dass du beim Jurovision Contest, also bei einem Gesangskontest jüdischen Kulturkreises, würde ich es mal nennen, die Halftime-Show performt hast und man sieht auch auf dem YouTube-Kanal einen Mitschnitt von einem anderen Konzert. Also ich finde immer, dass Konzerte so eine ganz ehrliche Form des Feedbacks sind. Also performst vor Leuten, wenn die es feiern, jubeln die, wenn die es nicht feiern, ne, hast du halt
Ja,
direkt die
safe.
Response sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Künstler auf der Bühne ist, kein Bühnenkünstler, aber eben Künstler auf der Bühne, dass einem das fehlt, wenn man nicht auftreten kann. Ist das bei dir so? Genießt du das, auch auf der Bühne zu stehen?
Ja, safe. Ich muss sagen, was so Rampenlicht angeht, bin ich echt, ich feiere das so. Und ich liebe das auch, wenn Leute dann auf den Song jubeln, wenn Leute Fotos machen und weißt du, wenn sich da so eine Fangemeinde gründet, also das kann ich sehr shameless sagen, so ich feiere das
Ja,
übertrieben.
Mann.
Und ja, auch dann so der Rockstar auf der Bühne zu sein, das ist schon mein Ding, würde ich sagen. Und das habe ich auch sehr gefeiert. Ich habe im Blue Shell, ist ja um die Ecke hier, habe ich auch einige Auftritte gehabt und im MTC ist auch hier. Und ich finde es sehr cool, weil das ist sehr connecting mit den Leuten. Weißt du, du siehst die Leute, die dann wirklich den Effort machen und rauskommen und dich supporten. Und du siehst auch die Leute, die du nicht kennst, die beim Konzert sind und dir dann ein Feedback geben und ob die abgehen oder nicht. Und ich finde, man hat selten die Chance, zu seiner eigenen Mucke so hart abzugehen wie auf einer Live-Bühne, wenn du was noch so 5 oder 10 Homies hinter dir hast und alle bam gehen komplett ab. Und zum Beispiel in den Shows in Köln, bei den Shows in Köln, habe ich auch immer meinen Dad an der Gitarre. Der spielt dann Background-Gitarre und Joel an den Drums, deshalb ist es nochmal sehr
Ah,
was.
sick. Das heißt, das ist auch so ein richtig an so eine analoge Komponente auch auf der Bühne, was ja voll
Ja,
selten ist im
Mann.
Hip-Hop, ne?
Ja.
Meistens einfach nur ein DJ, ne?
Ja, und ich finde es sehr familiär und diese kleinen Details, weißt du, wenn du dann den DJ hast und dann noch diesen kleinen Spice, weißt
Klar,
du,
Mann.
der den Leuten dann wirklich den Grund gibt, so warum sollte ich mir das nicht auf Spotify anhören und extra dafür aufs Konzert gehen, weißt du? Das ist nochmal wieder das Detail und das liebe ich sehr. Und beim Eurovision, das war auf jeden Fall auch ein sehr großes Highlight, weil da hatte ich die Chance in Frankfurt auf derselben Bühne aufzutreten wie Kendrick, wie Kanye vor 6000 Leuten oder so. Also 5000 vielleicht, ich weiß nicht mehr. Es war aber eine Riesennummer und ich hatte dann auch die Ear-Dinger und dann waren wir in den Katakomben, Künstlerkabine, dies, das, weißt du, ja.
Backstage.
Und das Coole ist halt auch, dass ich hatte eine Performance, Joel war mit mir am Start, dann hatte ich noch einen anderen Homie, der hatte auch eine Halftime-Performance. Und es war cool, es hat sich angefühlt, wie als würde man auf einem Festival spielen und man sieht so seine Rap-Homies, die auch so ihr Ding machen und es läuft, weißt du. Da, in dem Fall war das Alex Koss, auch cooler Künstler aus Karlsruhe, connected auch mit Mirella. Also ich bin schon sehr happy über die Leute, die ich kenne und das Netzwerk, das ich habe. Und da kommt auch die jüdische Welt ins Spiel, weil die zeigen auch immer sehr Support, weißt du. Das ist, wir sind nicht viele in Deutschland, aber wenn einer von uns mäßig so, also das soll jetzt nicht komisch klingen, dann was startet, weißt du, dann weißt du, hast du auch eine Community im Rücken, die das respektet auf jeden Fall.
Ja, dann lass uns doch gerne bei dem jüdischen Hintergrund bleiben. Ich würde gerne noch eine ernste Sache anschneiden, die mir aber sehr am Herzen liegt. Und zwar bin ich jetzt in der Recherche zum Interview auch immer wieder auf den Namen Ben Salomo gestoßen. Alle, die vielleicht nicht so Rap- und Hip-Hop-affin sind, Ben Salomo hat damals Rap am Mittwoch moderiert und ich glaube sogar mitgegründet. Ben Salomo war jüdischer Rapper und dann eben der Moderator. Und im Vorgespräch hast du ja auch erzählt, dass du ihn auch ein paar Mal gesehen hast bei der Eurovision. Und der Hintergrund von Ben Salomo war eben, dass er aus dem Rap-Game komplett ausgestiegen ist, weil er eben sehr, sehr häufig antisemitisch angefeindet wurde. Ich weiß nicht, ob du das eh so nach draußen getragen hast, aber hast du das Gefühl, dass es da tatsächlich ein systematisches Problem gibt im Deutschrap?
Also ich muss mal sagen, ich persönlich bin jetzt nicht jeden Tag im Rap damit konfrontiert, dass so Leute Palaver machen, weil ich Jude bin. Also das geht wirklich fit in der Rap-Szene, vor allem weil die Rap-Szene auch ziemlich kulturfreudig ist. Aber ich würde auch sagen, das liegt an der deutschen neuen Wave jetzt. Also vor 2 Jahren würde ich wahrscheinlich nicht dasselbe sagen, weil jetzt die jungen Leute, die sind bisschen gebildeter, weißt du, die haben einen Plan von Politik, weißt du, die sind menschlich und alles, aber oft sind es dann halt auch voll Schmucks, die spitten und dann echt abgefuckte Lines bringen, auch antisemitische Lines oder die auch einen sehr antisemitischen Hintergrund haben und keinen Charme haben, das zu zeigen. Vor allem bei Battle Rap, ich war ein paar Mal dabei, als Ben Salomo die Battle Raps geleitet hat, auch einmal hier im Gloria in Köln. Und da fallen manchmal Lines, so keine Ahnung. Da war irgendein Dude meinte mal was, Smoke a Gas wie Ben Salomos Opa, weißt du? Und der Ben Salomo hatte auch, der musste zweimal gucken, ne? Und die Leute waren dann auch schon hart, aber ich hab's auch nicht gefühlt. Und das Battle Rap ist Battle Rap und Battle Rap sollte ruleless sein, aber Man kann nicht sowas bringen. Und es gibt, also vor allem jetzt die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, hat sich politisch viel getan, was man noch sagen kann, was man nicht. Da wurden ganz klare Striche gezogen. Und ich finde das auch ganz gut, weil, ja, also vor allem gegen Juden wird oft gefrontet und niemand spricht auf, weißt du? Wenn gegen Schwarze oder gegen Moslems gefrontet wird, das ist eine größere Community. Da wird oft nochmal gesagt, so, yo, hör mal zu, das geht nicht so. Also Rap ist frei und das beruht natürlich auch auf Dissen und alles. Aber so, man muss trotzdem menschlich bleiben und also es gibt einfach Sachen, die gehen nicht. Das ist Disrespect und Disrespect wird im Rap großgeschrieben, kannst du nicht bringen. Und dann bei so antisemitischen Sachen, da halten Leute die Fresse. Auch oft wird dieses Thema reingebracht, das Jewish Money, das Kosher Money, dies, das. Und weißt du, Leute machen sich da nicht viele Gedanken. Aber warum werden wir immer noch gehatet? So, Leute denken, wir sind reich. Das Jewish Money, so alle Juden sind reich, für was auch immer. Die Juden übernehmen die Weltbanken, haben die Weltherrschaft, keine Ahnung was, also kompletter Bullshit. Und das ist halt leider immer noch ein Problem, womit ich jeden Tag konfrontiert werde. Fast. Also vor allem, als ich jung war, dann wurde ich auf eine Party mitgebracht und ja, das ist Liam, der ist einfach Jude, gib dir das mal. Ich so, hä, Digga, chill, so. Und eine Freundin hat auch mal vor ein paar Monaten hat mich gefragt, so, ja, du bist ja Jude, voll entspannt, dann musst du ja in Deutschland keine Steuern bezahlen. Ich so, hä? Was laberst du, ne? Ich bezahle Steuern wie jeder andere. Und die war so, hä? Musst du nicht, wegen so als Entschuldigung für den Zweiten Weltkrieg, ich dachte, Juden können steuerfrei leben. So Sachen, weißt du, und das ist auch wegen so Lines wie Jewish Money, so, das ist halt unterschwellig, aber die Leute, das bleibt im Kopf und ich finde, wenn dieses Movement ist, so dass man aufpasst, was man sagt, dann so, Leute, seid doch so nett und includet doch auch die Juden da drin, weil ich weiß, wir sind nicht viele, aber wir sind trotzdem hier. Und ich muss auch ehrlich sagen, als Rapper, eigentlich rede ich nicht gerne über solche Sachen, über politische Movements und alles. Ich bin eher der Typ, der im Hintergrund, ich bilde mich weiter, ich gehe auf Demos. Ich versuche aktiv zu bleiben, aber ich versuche halt trotzdem Instagram und Social Media und alles klar davon zu trennen, weil da repräsentiere ich mich als Rapper und nur meine Kunst und nicht wirklich mein privates Leben. Und ich finde, sowas ist etwas, was in die Rubrik privates Leben, Aktivismus, Engagement gehört und nicht in Social Media, Show of Trends und Fassaden. Weil ich finde, das sind oft zum Beispiel dieses Blackout Tuesday. Cool, dass die Leute das machen, dass Awareness geraised wird, aber Blackout Tuesday ist nicht Blackout Tuesday. Das ist jeden Tag, weißt du? Das ist nicht einmal ein Ding posten, das ist jeden fucking Tag ist Blackout Tuesday, jeden Tag ist das Movement und es ist nicht damit gemacht, dass du ein schwarzes Square postest. Und ich muss da auch sagen, habe ich nicht mitgemacht, die Sache. Weil ich musste da zu viel nachdenken, weißt du? Dieses ganze Movement, dieser ganzen Schmerz von, also hunderte Jahre lang, das war nicht für mich gegessen mit diesem Blackout Tuesday. Und das ist dasselbe mit Antisemitismus, wenn Vorfälle passieren und alles. Redet im Privaten darüber, erzählt euren Eltern, euren Freunden darüber und alles. Aber Leute denken oft, ich habe jetzt eine Story gepostet. Mein Aktivismus ist getan. So, ich bin gut, ich habe Leute weitergebildet. Das ist sehr gefährlich, finde ich. Das ist sehr gefährlich. Lieber geht an Black Lives Matter, geht an den jüdischen Rat, geht an, I don't know, jeder, der diskriminiert und benachteiligt wird, informiert euch. Und ich weiß, man kann nicht überall helfen, aber der kleinste Step macht es schon. Auch wenn ihr euch zu Hause eine Doku anguckt über etwas, was ihr noch nicht genug wusstet, so dann, damn, seid ihr am nächsten Tag weitergebildet und macht Fehler, die ihr davor gemacht habt, nicht nochmal. Also, wie gesagt, erstes Interview, deshalb muss ich diese
Total, Ladung, hey.
Auslassen.
Voll okay. Das ist ein wichtiges Thema. Ich finde ja auch, dass so systematische Diskriminierung, sei es einfach mal Rassismus, Antisemitismus, und es geht ja irgendwie alles einher, dass eine gute Antwort auf solche fremdenfeindlichen Movements einfach immer auch ein Dialog ist, um eben dass dieses Spreading von solchen Anti-Movements praktisch aufzuhalten.
Yeah.
Und diese Folge ist ja auch entstanden, weil die Leute von shalomcologne.com auf mich zugekommen sind, und die sorgen eben genau dafür, dass eben auch jüdische Künstler, wie zum Beispiel du, eine Bühne kriegen und einfach, dass so ein bisschen da auch Awareness geraced wird. Ne?
Was ich auch sehr cool finde, weil, also ich muss sagen, es ist sehr traurig gewesen, aber ich kann Ben Salomo auf jeden Fall in seiner Entscheidung nachvollziehen, weil ich, wenn die ganze Zeit Regeln reformiert, in Anführungsstrichen, werden über Leute, die gedisst werden und das passt denen nicht und alles wird darauf geachtet, aber bei Juden ist halt immer so, ja, fick auf euch, ihr seid nicht genug, wir kennen keine Juden, das ist halt, also manche Leute wissen gar nicht, dass es noch Juden in Deutschland gibt, mäßig, weißt du? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einem irgendwann echt massiv auf die Eier geht und man nicht jeden Tag damit konfrontiert werden kann. Ich muss sagen, persönlich wäre es nicht mein Move gewesen, weil regardless, also egal was passiert, ich bleibe meiner Kunst treu. Ich denke, Ben Salomo, viel Respekt an den, er wird auch in seiner persönlichen Form noch seiner Kunst treu bleiben. Er hat ja auch ein Album darüber gedroppt, wo er sich genug damit befasst. Aber ja, also es ist schon cruel, würde ich sagen, aber ich denke, das ist nichts, was man nicht verändern kann, und ich bin sehr optimistisch, dass, oder wie gesagt, ich hoffe sehr darauf, dass die nächsten Jahre ein Change passiert, weil es sollte nicht so weitergehen. Und ich höre auch oft, ja, ihr seid ja privilegiert, weil man sieht nicht, dass ihr Juden seid und ihr könnt das ja verstecken, aber was ist das für ein Privileg, wenn man seine Identität verstecken muss, weißt du?
Ja.
Für mich wäre es ein Privileg, wenn ich das frei ausleben kann, wenn ich stolz sein kann, meine Magenta Weed, also mein Davidstern in der Bahn zu tragen und nicht zuschauen muss, dass ich aufs Maul kriege, weil das ist auch schon passiert, randomly. Mhm. Jemand sieht den Davidstern und sagt, yo, bist du Jude, was geht bei dir? Bam, klebt einer.
Ja. Ja, das waren wichtige Worte. Und doch, obwohl es ein ernstes Thema ist, das ist was, wo man einfach nicht die Augen vor verstecken sollte. Aber dass wir diesen Podcast auch noch schön vielleicht mit deiner Kunst nochmal abrunden, hätte ich noch eine Frage an dich, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, wenn du mit einem Künstler, tot oder lebendig, mal musikalisch oder künstlerisch zusammenarbeiten würdest, wer wäre das bei dir?
Das sind zwei sehr klare Fragen, würde ich sagen. Tod, Mac Miller, auf jeden Fall. Das ist die letzten 5-6 Jahre auf Spotify Rap wahrscheinlich immer in meinen Top 5 gewesen. Der Dude war so ein Genie und er hat sich auch keinem Style wirklich gebunden. Weißt du, es war einfach ein Song und das war ein Mac Miller Song, weißt du? Das war kein Genre. Und der Dude ist da auch mit so viel Passion und Feeling und Liebe für Musik da reingegangen. Also er hat wirklich seinen Arsch dafür abgearbeitet. Und da hat mich auch sein Private Life wirklich sehr inspiriert. Also Mac Miller, rest in peace, wirklich eine riesige künstlerische Inspiration für mich.
Wurde auch schon zweimal gedroppt im Podcast von, du bist der Dritte, der den einen Shoutout gibt und Rest in Peace, weil
nicht grundlos wahrscheinlich. Nee,
total weißt nicht. Du, ja, ja.
Ein Genie. Also tot wäre es Mac Miller und lebendig. Ja.
Rocky. Wahrscheinlich, ne?
Also es wäre wahrscheinlich, oder vielleicht vor ein paar Jahren noch Kendrick Lamar gewesen, weil ich war sehr impacted von vor allem Good Kid, Mad City.
Mhm.
Aber über die Jahre hat sich der auch verändert und jetzt vor allem ist er sehr quiet gewesen, genau, auch, also andere Goats ist ja J. Cole, aber es sind, ich würde sagen, die haben sich jetzt in Stein gemeißelt, die können langsam zur Ruhe gehen, lassen noch einmal so ein Ding früher oder später da oder Features hier und da, aber so, das sind so Zeus und Odin mäßig so,
ja, Mann.
Die fasst man nicht an, so, und Rocky ist für mich, da hat mich einfach kulturell, persönlich und ja, in jeder Hinsicht auch stylmäßig hat er mich so inspiriert und weitergebracht. Weißt du, ich kann mir zum Beispiel, wenn manche Leute das nicht hören, LVL auf Long Live ASAP oder Phoenix, so Bretter,
Der
Digga.
Lieblingssong meiner Mom von A$AP
Ja.
Rocky Phoenix. Das ist auch so ein Ding, genau wie über Generation übergreifend,
Ja.
der auch rezipiert wird, ne? Das ist krass.
Er macht einen Hit, geht in die Charts mit Everyday. Danach macht er für die Hood einen Banger mit Angels oder laut Pretty Flaco Jody. Macht er so dicke Banger zum Abgehen und Moschen und alles. Und dann, Bro, wenn du manchmal 2 Uhr morgens nicht pennen kannst, zu viele Sachen gehen dir durch den Kopf, machst du Phoenix an oder Suddenly oder LVL
Ja, Mann.
oder Hannes auch auf Testing, finde ich auch geisteskranker Track. Boah, oder Holy Ghost auch. Boah,
Das
Junge.
kann man so abnörden eigentlich über jeden
Ja,
Track. Es
ich,
gibt selten
also,
schlechte.
shamelessly bin ich A$AP Rocky Nerd. Ja, also Alive wäre der auf jeden Fall mein Go-To-Number-One-Artist, mit dem ich collaben will.
Ja, sick.
Ja.
Und jetzt hast du ja eben schon angesprochen, dass jetzt sehr bald schon neue Musik kommt. Ja, worauf kann man sich denn in der nächsten Zeit freuen? Was kommt so raus und wann?
Es kommen sehr, sehr crazy Sachen raus. Es werden, also jetzt in den nächsten 2 Wochen droppt etwas namens Puffer Jackets und Mate. Und das wird auch eine Hommage sein, denke ich mal, an meine alte Inspiration aus dem Oldschool-Hip-Hop. Eine kleine Cypher, weißt du, das ist mit einem alten Camcorder gefilmt. Wir sind auf das Herkules-Hochhaus gestiegen, haben da, weißt du, authentisch was gefilmt, ein One-Take und alles. Und das soll auch diesen Vibe rüberbringen, weißt du, nicht diese Professionalität, sondern dieses Alte, woher man kommt, wenn alles anfängt. Und das ist ja dieser neue Anfang in die deutsche Szene. Und da besinge ich meinen Lifestyle einfach. Ich zeige den Leuten, wer LGL Grand ist und auch wer LGL Grand auf Deutsch ist. Und danach würde ich sagen, teste ich mich einfach durch alles, was mir gefällt. Ich mache in erster Linie, binde ich mich an nichts. Ich mache einfach das, was ich selber feiere. Das gilt für meinen Style, das gilt für meine Mucke. Und das geht für alles, was ich mir im Privatleben gebe, weißt du? Einfach das, was man feiert. Und man sollte mehr auf sich selber achten und was einen wirklich happy macht. Und das wird man auch in meiner Musik hören. Da kommt Neusser Straße, Gürtel, das wird auch ein kranker Track in Kooperation mit KOA. Da kommt By Myself, kranke Kooperation auch mit meinem Homie aus Karlsruhe, mit dem der Shit angefangen hat. Da kommt Bretter mit Joel. Mit Whitey, Rolex um den Hand, wird auch ein dickes Ding. Shoutout Whitey an dieser Stelle, Whitey on Vogue. Und ja, sehr viel in the works. Ich könnte auch stundenlang darüber weiterlabern, aber ich kann abschließend nur sagen, ich bin gehypt, was da kommt. Es wird ein großer Switch, qualitativ sowie stilistisch. Und ich hoffe, alle Leute sind genauso hyped wie ich darauf, weil let's fucking get this paper, man. Let's get
Und das
it.
ist auch ein sehr, sehr nice Schlusswort. Also schaut gerne bei AJ Grant auf dem Instagram-Kanal vorbei. YouTube ist alles in der Spotify-Biografie verlinkt. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr, sehr nices Gespräch. Wir haben was
Yes,
Ernstes
sir.
angeschnitten, hoffentlich ein bisschen Awareness geraced. Und
Ja.
ja, Mann, hat mich sehr gefreut.
Ja, Mann. Und was das Ernste nochmal angeht, so. Redet miteinander, Leute. Wir sind alle hier, wir haben alle einen Mund. Wir können reden, wenn euch etwas von einer anderen Person nicht passt. Cancelt diese Person nicht direkt, es wird wahrscheinlich immer Gründe dafür geben, aber keine Ahnung, wenn ihr Meinungsverschiedenheiten jetzt mit mir habt, let's talk, man. Ich bin mir sicher, ich kann was von euch lernen und ihr könnt wahrscheinlich auch was von mir lernen. Und ja, yeah, take care, stay smart, stay blessed. Let's go.
Nice.